Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Im Fußball sind nahezu alle Entscheidungen gefallen. Im Handball dürfen wir uns darauf noch freuen. Wann verwandelt der SC Magdeburg seinen Meister-Matchball? Wer spielt in der nächsten Saison in der Champions League? Wer in der European League? Und wer steigt ab? Das sind die Fragen, die noch offen sind. Und mittendrin unser heutiger Gast, Gudjon Valur Sigurdsson und sein VfL Gummersbach. Zusammen mit Geschäftsführer Christoph Schindler hat Gogi den einstigen Rekordmeister wieder dahin geführt, wo er hingehört, nämlich nach oben. Er selbst war ein Weltklasse links außen, hat mit vielen Weltstars zusammengespielt und gleich in mehreren Weltstädten gelebt. Wir freuen uns auf ein inspirierendes Gespräch mit Gudjon Valur Sigurdsson. Hier ist die erste Sieben, Folge 48 mit Stubenhocker Westen und Heimschläfer Schwalb. Moin.
Moin. Sind wir jetzt Heimschläfer und Stubenhocker? Wusste ich gar nicht. Hat sich das neu so entwickelt in unserem Leben?
Im Vergleich zu Gogi sind wir Stubenhocker und Heimschläfer, oder? Also der hat ja auf der Handball-Weltkarte so einige Kilometer abgerissen. Daher kam ich darauf.
Ja, und vor allen Dingen ist er auch gerannt wie ein Hase. Der die Kilometer nicht nur im Trab, sondern im Vollgalopp, im Vollsprint hat er die abgerissen. Ich habe so, als Gogi bei uns zugesagt hat, habe ich mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht, habe so, er ist auch ein bisschen schuld, dass der Handball jetzt so schnell ist.
Genau. Hauptverantwortlich dafür, dass es rauf und runter geht.
Ja, hundertprozentig.
Naja, und wir beide sind ja dann irgendwie außer im Urlaub nicht über die Grenzen Deutschlands hinausgekommen, zumindest was unser berufliches Tun anbelangt.
Ja, manchmal ein bisschen schade, gell, wenn man das so hört.
Finde ich auch. Und vor allen Dingen, ich meine, Barcelona, Paris, Kopenhagen, also finde ich, alle drei Städte gehören zu den Top Ten on the planet, würde ich sagen.
Ich glaube grundsätzlich, dass natürlich die Isländer auch eine Kultur haben, in der es natürlich normal ist, mal die Insel zu verlassen. Glaube ich, dass das so ist. Hier in Hamburg, meine Nachbarn sind auch Isländer. Und es gibt ja nicht so viele Isländer, aber man trifft sie überall. Das wollte ich damit sagen. Das ist das Erste. Ich glaube, das ist ganz normal in Island. Und ich würde mich mal interessieren, wie viel er auch wirklich von den Städten gesehen hat, ob er da... Kann er Französisch, kann er Spanisch, kann er das alles?
Ja, das sind Fragen, die wir ihm gleich stellen würden, würde ich vorschlagen. Was kommt dir noch so in den Sinn, wenn du an ihn denkst, als erstes?
Immer. Jetzt guckst du mich wieder an.
Immer. Ich warte einfach, dass du was sagst.
Ja, immer. Das ist das Wort, was mir einfällt. Das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Gogi denke, immer.
Immer was?
Immer vorne, immer Vollgas, immer, also wirklich, wo du sagst, Alter, jetzt ist doch mal gut, jetzt bist du doch 300.000 Mal davor gerannt, jetzt musst du doch nicht schon wieder. Und nochmal. Also ich kann mich an keine Szene erinnern, in der man das Gefühl hatte, dass er auf dem Spielfeld nicht zu 1000% auf dem Spielfeld ist. Weißt du, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mal weit rausgeguckt hat vom Spielfeld und sich mit irgendwas anderem beschäftigt hat oder so, einfach mal gesagt, jetzt kann ich mal nicht mehr oder jetzt kämpfe ich mal nicht mehr oder jetzt bewege ich mich mal nicht mehr in der Abwehr. Also das war schon eine ganz, ganz große Qualität von ihm als Spieler. Ich nehme an, das wird als Trainer genauso sein.
Dann holen wir ihn rein, würde ich sagen, Schwalbe. Hallo, lieber Gogi.
Grüßt euch, wie geht's euch?
Jo. Hallihallo, Gogi.
Hervorragend, würde ich sagen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für uns.
Du, gerne. Heute ist alles
entspannt.
Geschafft. Ja, genau.
Wir haben schon ein bisschen über dich gequatscht und ich hatte Schwalbe gefragt, an was denkst du denn als Erstes, wenn du an Gogi denkst? Und er meinte immer. Immer weiter, immer nach vorne.
Danke.
Ja? Das ist doch so, oder? Oder hab ich das immer so falsch im Kopf? Wir haben ja das eine oder andere Mal die Klingen gekreuzt. Ja. Da hast du natürlich noch Spieler, ich Trainer, dann Trainer. Ich hatte immer den Eindruck, hör doch mal auf zu rennen. Das geht mir, es kann doch nicht sein, dass du schon wieder vorne bist. Jetzt, wir haben immer einen Teil unserer Besprechung auch darauf verwendet, allen zu sagen, viermal, er rennt die ganze Zeit. Ihr müsst hinterher, ihr könnt nicht stehen bleiben. Er rennt die ganze Zeit. War schon auch
Das
ein bisschen
war
dein Hobby, oder?
absolut, aber ich sag dem, jeder muss seine Stärke auch finden. Und wenn ich etwas könnte, dann war es mich zu bewegen. Und seitdem ich klein war, wollte ich nicht stillsitzen. Deswegen ist das umso schwieriger, am Spielfeld dran zu stehen und so zu tun, dass man ruhig ist. Aber nein, laufen, ja, ich hätte keine Funktion gehabt anders. So immer weiter passt, glaube ich, gut. Danke dafür.
Ja,
Ja,
doch.
springen und werfen konnte schon auch ganz gut. Nicht nur rennen.
Ja, ich habe es kombinieren können ein paar Jahre lang, vielleicht.
Naja, aber ich meine, das Talent gehört dazu, aber ich glaube, wichtig ist, dass das für dich im Kopf gar keine Anstrengung war, weil das einfach deiner Natur entspricht. So habe ich das jetzt richtig verstanden, oder? Du sagst, das will ich
Ja,
sowieso, also dann los, dann Abfahrt.
Training hat mir immer Spaß gemacht. Ich wollte immer trainieren. Und ich musste eher gebremst werden und aus der Halle geworfen werden. Und dass man Karriere rausgemacht hat, sich kurze Hose und T-Shirt anzuziehen und hinter einem Ball zu rennen, ist eigentlich unglaublich. Aber wenn man das machen kann und auch Vertrauen von vielen Clubs und Trainern bekommen zu haben und Fans, dann wollte ich das auch bestmöglich machen, wie ich könnte. So, das hat gut zu mir gepasst.
Schwalbe ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und meinte, du bist schuld daran, dass der Handball heute so schnell ist.
Nee.
Ich habe dir sofort die Schuld in die Schuhe geschoben.
Ja, schön, dass ich vielleicht meinen Anteil hatte, weil ich so lange gespielt habe. Das hoffe ich. Aber man vergisst, es war anders. Als ich auch angefangen habe bei TuS Emessen und du bei Wallau warst, klar war es etwas anders, aber es würde trotzdem schnell gespielt. Es gab schnelle Spiele auch damals. Was anders ist jetzt, früher war es eigentlich die Regel, dass die Rückraumleute 2 Meter groß waren und von 9, 10, 11 Meter werfen könnten. Das ist vielleicht anders, aber früher wurde auch Abwehr gespielt und sind Gegenstöße gelaufen. So, es ist nicht alles anders heute, aber es gibt deutlich mehr vielleicht beweglichere Leute als früher, weil wenn man denkt dann an die Zeiten, wo ich hier in Gummersbach war oder da haben wir auch über 30 Tore pro Spiel geworfen. So, das, aber eben anders, war mehr Rückraumwürfe, glaube ich, bei vielen vorher oder früher.
Was ich so grundsätzlich damit meine, ist, dass als ich noch aktiv war, dann hatten wir immer schnelle Außen. Natürlich wollten wir auch Gegenstoßtore machen. Aber wir haben es nie begriffen, dass wenn alle sechs schnell sind, dass man dann, dass alle einfache Tore machen können. Das war nie so in unserem Ding. Wir hatten halt zwei Außen, ah ja, die sind vorne, alles klar. Und der Rest guckt halt, dass er irgendwie hinterherkommt, weil wir waren ja zum Großteil zu schwer und zu groß, um das überhaupt zu machen. Und dann kam irgendwann mal einer dahinter und hat gesagt, oh, das wäre vielleicht gut, wenn alle mitrennen und noch mehr
Ja.
Gas geben und immer wieder. Und das hat das Spiel schon sehr verändert. Natürlich auch die
Aber
Regeln
das ist
etwas.
die Entwicklung von Sport. Wenn du Fußball guckst zum Beispiel, die haben angefangen erstmal zu sagen, wie viel läuft ein Spieler? 10, 11, 12, 13 Kilometer. Und dann war es, wie viele Sprints macht er? Und dann war es, wie viele Sprints sind oder wie viel Zeit ist zwischen die Sprints? Dann ist die Entwicklung vom Basketball. Auf einmal sind es nur Dreierwürfe und dann kommst du in die Playoffs, werden weniger Dreierwürfe. Im Handball ist das eben auch so. Die Entwicklung vom Sport ist einfach auch so. Und wenn man deine Generation guckt, oder die sogar Leute vor dir waren, wenn die mit Handball Special gespielt haben, ohne Dämpfung damals und dreimal am Tag trainiert haben und 1500 Sprünge am Tag, mehr war eben besser früher. Das war vielleicht auch nicht der beste Weg, wie viele von deiner Generation waren mit kaputten Rücken mit 28 oder 30. So, alles hat sich ein bisschen ein Stück weit entwickelt und man guckt. Es gab früher schnelle Spieler, aber das war nicht vielleicht allen bewusst, wie du beschreibst, dass es wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn alle laufen. Wenn man guckt,
Stell mal vor,
Sowjetunion
das
von
hätte man in den
früher.
90ern gemacht. Ich sage, wir laufen jetzt mal alle. Wir
Ja,
hätten
klar,
alles
aber
revolutioniert. Damals
guck
gab es ja
mal.
noch die Lemgo. Die Lemgo haben es dann mal, ne, die haben es dann Anfang der 2000er gemacht und waren unglaublich erfolgreich.
Wir haben das bei TuS Emessen unter Juri Szewcow auch gemacht. Aber er hat auch Geschichten erzählt, wo es Sowjetunion noch früher, Da waren die Weißrussen, er und andere, die Angriff gespielt haben. Und die Russen waren vier Wechsel teilweise. Und die vier Russen haben dann Abwehr gespielt dann. Und die Außen sind geblieben.
Und die haben
So,
mich
das
gehauen,
war.
Gorki. Die haben mich gehauen. Glaube mir, gegen die habe ich noch spielen müssen.
Nimmt das als Respekt. Ich sag Leuten hier, wenn du gehauen wirst bei uns im Training, ist das ein Zeichen von Akzeptanz und Liebe.
Ja, genau. Fand ich immer
Aber
gut, dass Kuschiri-Jung und die
solange
Jungs.
es in gewissen Rahmen bleibt, natürlich.
Ja, das war bei unserer, in unserer Zeit leider manchmal nicht immer so, muss man sagen.
Aber ich glaube, die haben nicht jeden gehauen oder jeden geschlagen, so.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Also.
Ja. Ihr
Aber
habt ja
jetzt
wirklich
kommen wir
einen
mal
Zug.
zur Statistikabteilung Jens Westen. Jetzt würde mich mal interessieren,
Oh.
Jens, du hast doch bestimmt unglaubliche Informationen wieder zu Gogi, oder?
Naja,
Hä?
unglaubliche Information.
Wo
Das
er überall
ist jetzt
gespielt hat
ein
und.
bisschen hochgehängt und ich bin ja nicht nur für die Statistik hier zuständig, sondern auch für die gute Laune, falls du das vergessen haben solltest. Falls du das vergessen
Gut,
haben.
ja, ist gut.
Nein, aber vielleicht gibt es ja ein paar da draußen, die uns zuhören, die jetzt vielleicht nicht alles vor Augen haben. Du bist der Rekordtorschütze Islands, 1879 Tore in 365 Länderspielen. Und was ich noch viel faszinierender finde, ist, dass du in allen fünf Ländern, wo du gespielt hast, mindestens einmal den Meistertitel gewonnen hast. Also Island, Dänemark, Spanien, Frankreich, Deutschland und noch darüber hinaus, in was für geilen Städten du gelebt hast. In Kopenhagen,
Absolut.
in Barcelona, in Paris. Wie sehr hat das dein Leben und vielleicht auch deinen Blick auf die Welt geprägt?
Sehr. Ich habe das als Privileg empfunden. Ich habe auf Island gespielt, dann bin ich nach Essen gekommen. Und ich habe die Chance gehabt, in vielen verschiedenen Städten leben zu dürfen und Ländern. Und ich habe es auch bewusst mich oft als Spieler geändert. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, in, keine Ahnung, Magdeburg, Kiel, Flensburg oder Barcelona von Anfang an zu sein. Aber ich habe halt auch das Insolvenz von TuS Essen damals miterlebt und hier finanzielle Probleme in Gummersbach und so. Aber als Spieler habe ich mich irgendwie so hocharbeiten dürfen und können. Und ich hatte immer die Möglichkeit, bei meinen Mannschaften entweder zu bleiben oder was Neues zu probieren. Meine Frau steht immer noch nach all diesen Jahren, was ich unglaublich finde, hinter mir und hat das auch mitgetragen und hat ein kleines Hobby von ihr ist umzuziehen. So, die hat das, hat den Umzug, wenn ich oft bei Nationalmannschaft unterwegs war, alleine gemacht mit drei Kindern und einem Hund.
Boah.
Was ja, großartige Leistung. Und das hat uns schon sehr geprägt. Und ich habe zwei Töchter, die etwas älter sind und auf Island leben mittlerweile. Die haben dann Deutsch gelernt, die haben damals Spanisch gelernt oder mein kleiner Junge und wir haben Dänisch gelernt. Französisch war ich ein bisschen zu kurz und etwas zu alt, glaube ich, um das zu lernen. Aber das hat uns als Familie sehr geprägt. Einfach war es aber nicht immer. Mit kleinen Kindern umzuziehen war absolut gar kein Problem. Aber mit Teenager schon war schon eine Herausforderung und deswegen war es nicht, hat es mich nicht persönlich geprägt oder als Handballer, sondern uns als Familie auch, muss ich sagen. Und dass man immer noch aber in dieser Handballwelt leben darf und kann, macht mich froh und glücklich und ich empfinde das auch als Privileg. Und durch die Welt zu kommen mit der Nationalmannschaft auch noch dazu, ist ist der Grund, warum ich in so vielen Ländern unterwegs war und Leute aus verschiedensten Ländern zu Freunde oder als Freunde bezeichnen kann und das hat mir schon sehr viel beigebracht und da merkt man auch, wenn man zurück nach Island geht oder mit Leuten redet, die an einem Platz ihr ganzes Leben verbracht haben, dass die etwas ja, nicht so open-minded sind, muss man sagen, oder nicht so offen sind. Oft, nicht immer. Aber das ist eben auch, Leute sollen es für sich entscheiden. Für mich war es einfach was Großes und Cooles, das alles machen zu dürfen.
Es erfordert unglaublich viel Mut, auch Länder zu wechseln.
Nee.
Also ich könnte mir das schon vorstellen, vor allen Dingen nach Frankreich zu gehen, weil Französisch ist ja schon so eine Sprache, da kann man ja gar nichts herleiten. Das ist schon nicht ganz so einfach. Wie alt waren da Deine Töchter, als ihr nach Paris seid?
Das war am Ende meiner Karriere. Dann war unsere Älteste schon auf Island.
Aha.
Die zweite, die war ein halbes Jahr mit uns da und ist dann nach Island gezogen. Und der Kleine hat die Einschulung in der deutschen Schule in Paris gemacht.
Okay.
Mittlerweile sind meine Frau und ich mit einem 13-jährigen Jungen und ein Labrador hier, und wir haben zwei Töchter auf Island, und meine Frau pendelt so hin und zurück. Und ich war auch letzte Woche, wo Nationalmannschaft war, habe ich hier freigegeben, und ich bin zu meinen zwei Töchtern und meine zwei Enkelkinder auf Island geflogen.
Wie schön. Aber dass sie nach Island wieder zurückgezogen sind, das passt auch so ein bisschen in das Bild, das wir von Isländern so haben, dass ihr sehr heimatverbunden seid. Oder
Ja,
ist da,
die Älteste
wenn man
ist
jetzt
auf
in
Island.
Barcelona gelebt hat und muss man ja nicht unbedingt zurück nach Island ziehen, oder würde ich jetzt mal so vermuten. Aber ihr habt da ein ganz
Unsere
spezielles
Familie
Gefühl.
und Freunde sind ja nicht alle da. Ich habe ja da gespielt. Unsere Älteste hat auch für die U15 damals Barcelona Fußballmannschaft gespielt, die Frauen oder Damenmannschaft.
Oh.
Aber die sind beide nach Island. Unsere zweitälteste ist in Essen geboren. Unsere Älteste ist schon auf Island zur Welt gekommen und haben im Prinzip nie auf Island gelebt. Die sind aber zurückgezogen. Also
Außergewöhnlich. hört sich für mich an, irgendwie auch aus der Perspektive der Familie, wie ein Geschenk für die Kinder, ne? Was sie alles miterleben durften und mitmachen durften und ja so en passant denn die Sprachen lernen durften, was ja in so einer internationalen Welt wie heute auch wichtig ist und toll ist, um sich zu verständigen und um auch Zusammenhänge zu verstehen, ne?
Sagen die heute, die können das besser jetzt, ja, finden das besser heute als die Teenager waren. Da war es nicht immer toll. Und da bin ich auch einerseits bin ich Sportsmann, war ich Handballer, bin ich Trainer jetzt heute, aber als Vater war es nicht immer einfach, oder für meine Frau auch, wenn ich unterwegs war mit Nationalmannschaft oder Nationalmannschaften und eine Nationalmannschaft oder Champions League Reisen ja, dann ist ein ganz normales Familienleben vielleicht nicht so, wie wenn man von 8 bis 16 Uhr arbeitet und dann treffen sich alle zum Abendessen. Gab halt bei uns nicht und gibt es bei uns eigentlich nicht so. Deswegen, jeder führt sein eigenes Leben. Wir sind zurechtgekommen. Die Kinder leben alle sind glücklich und darf weiter so gehen von mir aus.
Das hört sich gut an. Ja, und also beim THW gespielt, bei Barca, bei PSG, mit Barca die Champions League gewonnen, und mit was für Weltstars du alles zusammengespielt hast, ne? Karabatic, Hansen, Narcisse, Jicha, Lazarov, Omeyer, Schwalbe wird ganz blass vor Neid gerade.
Andy Schmid, nicht vergessen. Ja.
Rutenka, Stefansson, Andy Schmid. Also, du hast mit allen zusammengespielt. Das ist ja
Die
auch
Trainer sind
ein.
auch nicht viel schlechter.
Ja, waren
Ja,
auch.
wer hat dich am meisten geprägt von den Coaches?
Alle irgendwie ein Stück weit. Der größte Schock für mich war die erste Umstellung. Deswegen kann ich mich gut mit den jungen Leuten, die erstmal nach Deutschland kommen, hineinsetzen. Als ich nach Essen kam, erstmal die Bundesliga ist schon deutlich stärker als alle anderen Ligen. Das ist einfach so. Das war so und das ist so. Die spanische Liga Anfang 2000 war vielleicht größer oder stärker, und die dänische Liga ist jetzt gut. Aber ich muss sagen, nach Deutschland zu kommen und in eine Mannschaft zu kommen, damals als Beispiel, wir haben Christian Hannawald den Tor gehabt, Jörg Sereike war auch Torhüter, der jetzt in Lemgo ist, Viktor Szilagyi, Oleg Velicki, Togo Vanhoff, Patty Johannes und Mark Dragunski und mehrere Leute. Das war ein ziemlich großer Schock. Juri Szewcow ist einer der härteren, von dem ich lernen dürfte und getroffen habe. Ein unglaublicher Mann, Mensch, Trainer. Der hat mich schon sehr, sehr geprägt, muss ich sagen, in Sachen neu lernen, hat mir aber auch Zeit gegeben, hat mir Vertrauen geschenkt, und auch wenn ich das erste Jahr vielleicht nicht viel gespielt habe, hat er mich schon zur Seite genommen nach dem ersten Jahr und sagt, das war okay, aber ich glaube, du wirst eine geile Karriere haben. Und das hat er nach dem ersten Jahr gesagt zu mir. Dann natürlich mit Alfred zu arbeiten. Ich habe mit Veljko Kleit, Magnus Andersson, Gudmundsson, Xavi Pascual, Nicolai Amente war unglaublich bei den Löwen. Alfred in Kiel bei der Nationalmannschaft auch so. Ich habe schon sehr tolle und gute Trainer gehabt. So, es ist schwer, einen rauszupicken, aber der größte Schock für mich war damals nach Deutschland zu kommen. Absolut sprachlos, ideenlos, kommst von Island, wo alles geklappt hat und auf einmal läufst du so richtig gegen die Wand, aber so richtig. Das war so eine Erfahrung.
Konntest du da schon ein bisschen Deutsch, so um dich zu verständigen, oder war das auch eine Sprachbarriere?
Es auch zu der alten Zeit, wie war es früher? Nach dem Spielen treffen sich alle in der Krugerhalle, in hinteren Raum, würde geraucht und zwei, drei Kisten
hoch und los.
Bravo. Und keiner ist rausgegangen, ohne keine Ahnung, wie viele Bier getrunken zu haben. Das ist heute ganz andere Welt. Aber damals wurde mir beigebracht, du kommst zuerst zum Training. Nach dem Training, damals waren die Hallen auch weniger professionell. Das waren diese Schulhallen. Aber du gehst zum Hausmeister, sagst, Kiste Bier bitte. Gehst in die Kabine rein, stellst sie auf den Boden und sagst, jetzt saufen wir. Das war, was ich könnte. Und dann ja oder nein. Oder nichts verstehe Deutsch. Weißt du, das war so ungefähr, was man drauf hatte. Und dann hat man das aber einfach schnell lernen müssen, weil viel Englisch würde bei uns nicht gesprochen.
Ja. Gott sei Dank. Durch die Gemeinschaft hat man natürlich auch die Chance bekommen, es schneller zu lernen, oder?
Absolut. Und ich würde, Patti Johannesson hat dazu gesehen, dass, ich weiß nicht, wie viele Hörer sich an Marc Dragunski erinnern können. Ich sollte neben Marc Dragunski im Bus sitzen. Der ist aber 2,40 Meter.
Wie groß 14, ist er? 2,14 Meter groß, genau.
130 Kilo.
Ehemaliger
deutscher
Nationalspieler.
Setzt du dich hier neben ihn? Absolut.
Du saßt immer so ein bisschen auf der Seite, auf einer Arschbacke, oder? Auf
gut so in die Ecke. Und dann nach der Busfahrt nach Hause bin ich oft, sehr oft mit Viktor Szilagyi oder Oliver Rockis nach Hause und dann haben wir weiter an unsere deutsche Kenntnisse gearbeitet.
Wie schön, ehrlich.
Das hört deswegen habe ich, bevor ich das Wort gucken lernen konnte, war es schauen, weil in Österreich sagt man schauen. Und Viktor Szilagyi hat dazu gesehen, dass ich so ein paar österreichische Slangs eher drauf hatte als die Deutschen.
Ja, da hat es ja wirklich alle, dabei. Unglaublich. Ja, sogar Olli Rockisch. Stimmt, der hat auch mal gespielt.
Aber wenn man mit solchen Spielern zusammengespielt hat und von solchen Trainern trainiert wurde, dann ist das automatisch, ist das nur logisch, dass man auch ein richtig guter Trainer wird? Fragezeichen. Kleine Nebenbemerkung, aktueller Stand, direktes Duell, Trainer Sigurdsson gegen Trainer Schwalb, 3-0.
Das ist unfair,
ich hab gewusst, dass das kommt.
In Meistertitel 1-0 für Schwalbe, oder?
Ja, genau. Ja, stimmt. Aber so. Trotzdem, natürlich, als wir gegen Erlangen das Pokalspiel, das hat da den 7 Meter hätten wir ruhig noch reinmachen können. Dann hätten wir wenigstens eine Verlängerung gehabt.
Naja. Ja. Bei mir war das so, ich war mir ziemlich sicher, dass ich in Handball bleiben wollte. Ob ich es gut hätte machen können oder das gut mache, müssen andere beurteilen. Ich habe aber, ich wusste ziemlich schnell, ich habe angefangen oder irgendwann mal vor 2010 eigentlich alles zu notieren und aufzuschreiben, was ich interessant fand an Übungen, an Taktiken und auch das Coole an in solche Clubs gespielt zu haben, mit solchen Charaktere, dann lernt man sehr, sehr schnell, wie Leute ticken. Es gibt Egoisten, es gibt unglaubliche Teamplayers. Was die gemeinsam haben, das sind alle normale Menschen. Und Menschen ticken eben unterschiedlich. Und die Trainer genauso. Das gibt's Trainer, die nur auf Handball gucken und alles andere interessiert denen gar nicht. Es gibt Trainer, die aber sehr sich interessieren, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und ich möchte den Menschen auch versuchen zu unterstützen und zu helfen. Und all diese Trainer, die haben mir sehr, sehr viel beigebracht. Oder Handball allgemein und die Clubs, wo ich war, auch wenn die sehr, sehr unterschiedlich waren. Was mich aber allgemein begeistert an die Spieler, die besten Spieler, die waren fähig, die Leute um sich herum besser zu machen. Die waren die wenigsten davon, die werden als große Egoisten bezeichnet, wo die sagen, es geht um mich und nichts anderes. Die wollten den gemeinsamen Erfolg für den Club, für den Verein und für die Mannschaft. Und das, muss ich sagen, haben alle diese Leute gemeinsam. dann komme ich eben in eine Situation hier als Trainer nach meiner Spielerkarriere und kriege einen Geschäftsführer wie Christoph Schindler, der unfassbar hart arbeitet für den Club und hat den jetzt rausgekämpft aus der fast Pleite sein, um wieder eine Name sein in der Bundesliga, und stellt mir auch zur Seite ein, damals war es Anel Mahmoud-Efendis, der mir als Co-Trainer unterstützt hat, der jetzt Trainer in Coburg ist. Jetzt habe ich einen Gonzalo Miranda, ich habe einen Athletiktrainer in Kim Krohn. Das sind sehr qualifizierte und fähige Leute, die im gesamten Verein hier arbeiten und mir helfen und unterstützen. Plus, muss man sagen, die tolle Spieler. Das ist nicht irgendwie, wo ich sage, ich habe viel gelernt von meinen Trainern. Wenn die Spieler das nicht mitmachen oder selber Talent für haben, dann bin ich ja, ob ein guter Trainer mit schlechten Spielern oder schlechter Mannschaft, kann nichts erreichen. Ein schlechter Trainer mit guten Spielern kann aber viel erreichen. So, wir wissen noch nicht, ob ich gut oder schlecht bin. Ich kann aber sagen, ich habe Mannschaft, die oder Spieler, die eine sehr tolle Einstellung haben, wirklich tolle Trainingseinstellung, tolle Zusammenhalt, und keiner nimmt sich zu ernst oder stellt sich über den Club oder die Mannschaft, und davon profitiere ich enorm, plus dass die Leute, die mich hier unterstützen und helfen. Da muss ich sagen, da bin ich der Glückliche in dieser Situation. Ja,
aber da kann ich dir das Kompliment kann ich dir auch machen, so wirkt deine Mannschaft auch sehr ausbalanciert, wirklich auch gut zusammengestellt. Und wenn du dich jetzt mal selber so, wenn du eine Überschrift von dir lesen würdest als Trainer, was würdest du am liebsten lesen? Bist du kommunikativ? Bist du ein harter Hund? Bist du antizyklisch, dass wenn es schlecht läuft, dann bist du eher lieb, und wenn es gut läuft, dann haust du dazwischen? Oder wie würdest du dich da so einschätzen? Weil ich habe es vorhin gehört, dass Juri Schewzow aufgrund seiner Härte bei dir doch schon Eindruck hinterlassen hat. Richtig?
Ja. Das heißt, er ist einfach ein No-Bullshit-Typ. Aber genauso wie Xavi Pascal, Nicolai oder Alfred. Das ist eben, wenn du deinen Job machst, und bei mir ist das eben so, wo ich allergisch reagiere, das ist, wenn Egoisten kommen oder wenn es um einen persönlich geht. Und dann meine ich nicht, jeder soll. Ich bin wirklich geduldig als Trainer gegenüber, wie ich als Spieler war. Jeder soll Ego haben im Sinne von, ich möchte spielen, ich möchte mein Bestes geben. Es gibt aber teilweise auch, wie ich auch hier spiele, manchmal nehme ich einen Außen zum Beispiel raus, um einen Mittelmann auf Außen zu haben für die Gegenstöße. Bei mir wäre es schwer gewesen, glaube ich. Ich hätte es nicht verstanden als Spieler. Aber dann hat es mich getroffen, später in Karriere, ob das bei Kiel war oder so, und dann ist das einfach, es geht nicht um mich oder meine Statistik, oder es geht um das große Ganze, und ich muss mich da einfinden. So, ich kann natürlich lauter werden, ich kann hart sein, aber ich sehe keinen Grund, jemand zu verletzen oder zu beleidigen. Was ich möchte keine Arschlöcher in meiner Mannschaft haben. Ja.
Und aber du darfst natürlich auch niemanden verlieren. Muss natürlich
nein.
Ich
muss das aber auch vorleben. Was ich beeinflussen kann, ist der Standard. Wonach wir trainieren. Was erlaube ich? Es gibt aber auch sehr viele unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die brauchen Unterstützung. Und viel Unterstützung. Und immer wieder. Und du kannst die kaum angucken, weil dann werden die nervös. Es gibt aber Leute, wenn du denen zu viel und zu sehr lobst, dann denken die auf einmal, ich muss weniger machen. So, im Idealfall sollte man so 4 Kabinen haben. Und du steckst 4 Leute pro, und dann gehst du in der Halbzeit 2-3 Minuten in jede Kabine.
Die einen streichelst du, die anderen schreist du an.
Ja. Und auch an unterschiedlichen Tagen.
Ja, ja.
So, das ist, was kompliziert. Deswegen sage ich, wir können als Trainer, ich nehme das sehr, sehr ernst, was ich tue. Und ich mache mir wirklich viele Gedanken, aber ich trage die Verantwortung. Absolut. Wenn wir 10 Spiele in Folge verlieren, dann bin ich raus. Das weiß ich. Das ist einfach, wie der Sport ist. Und das soll auch so sein und bleiben, wenn da kommt der Nächste und macht hoffentlich einen besseren Job. Ich kann aber nicht alles verantworten, ob ein Spieler bereit zum Spiel kommt. Ob er zuhört oder die Videos guckt, den ich schicke. Ob er die Taktiken lernt. Das ist, was der Spieler, wofür der Spieler verantwortlich ist. Ich trage aber die Verantwortung für den Gesamtpaket. Für mich ist das aber ohne Frage, die Spieler, die gewinnen die Spiele. Der Trainer, der verliert die Spiele. So ist das und so muss das sein. Ich trage da die Verantwortung und habe ich null Angst, das auch zu sagen. Und wenn die Spieler das dann gut machen, ich werde mich nie hinstellen und sagen, ja, weißt du was, wir haben jetzt 3 Stunden Video geguckt und deswegen haben wir gewonnen. Come on.
Dann also es ist ein die Spieler, wenn du das sagst.
Na, und ich sage, so, ich beeinflusse den Standard, wonach wir trainieren. Ich kann nicht einem Spieler erlauben, 3-mal in Folge zu spät zu kommen, ohne Konsequenz. Ich kann nicht einem Spieler, wenn er 8-mal den gleichen Fehler macht, einfach weiter spielen zu lassen, ohne einen anderen die Chance zu geben. Aber wenn ich was Funktionierendes habe, die Mannschaft funktioniert und die spielt gut, klar gibt es dann auch Leute, die vielleicht mehr, ich sage nicht Fehler machen dürfen, aber die sind vielleicht wichtiger für die Gesamtkonstruktion. Und das ist einfach, wie es ist. Wir wissen, das sind, wir können jede Mannschaft nehmen. Das sind die 20% der Spieler, die sind für die, wie so schön gesagt wird, 80% der Leistung zuständig.
Und da hast du ja ein paar. Du hast die ja wirklich ein paar
dran. Ja, aber die anderen sind genauso wichtig für das Gesamt. Ja, die anderen dürfen das noch nicht vernachlässigen. Aber mit vielen Leuten musst du, oder einige Leute musst du sehr viel reden, sehr viel erklären, mit anderen Leuten brauchst du kaum noch reden oder die wollen es nicht. Die wollen einfach zu Training kommen und dann nach Hause gehen. Aber das muss man auch versuchen herauszufinden.
In den Mannschaftssportarten ist es ja immer so, dass ein gewisses Gerüst ja da sein muss und das muss funktionieren. Das muss auch auf hohem Niveau funktionieren, sonst kannst du nicht erfolgreich sein. Bei dir ist es wahrscheinlich Köster, würde ich mal sagen. Pluruf.
Auf jeden Fall.
Kiesler.
Es macht vieles einfacher, einen Kiesler in dein Leben zu haben. Das ist.
Meinst du jetzt handballerisch oder privat?
Das ist ein guter Satz.
Ich weiß nicht, im Wald war ich noch nicht mit ihm. Der ist ein leidenschaftlicher Jäger. Ich weiß nicht, ob er mich dann fürs. Nein, ich sage nur so: Das sind alle Spieler, was du auch genannt hast, die die Leute um sich herum besser machen. Und aber nicht nur die, ich kann jeden nehmen. Wir haben auch Leute, die, ob ich einen Thielen Kotrin nehme, der sehr unauffällig ist, aber viele Positionen abdecken kann. Stepan Seemann, der unglaublich sich entwickelt hat, Christian Hosen, ich kann durch die komplette Mannschaft gehen, wie die Tore sich unterstützen, ob ich Kai Tater, der jetzt auf Halbberg, wir haben Lukas Mattes, wir haben Kenny, wir haben alle die Mannschaft. Die Mannschaft funktioniert und die arbeiten gerne zusammen und füreinander. Und das macht mich extrem stolz, dass nicht alle gleich viel spielen. Das ist so. Aber die Leute, die es schaffen, die Leute um sich herum besser zu machen, die begeistern mich sehr und haben meine ganze Karriere gemacht.
Ihr habt auch eine unglaubliche individuelle Klasse. All die Namen, die du gerade genannt hast, das sind ja alles Topspieler. Ich meine, deine beiden Halbrechten haben auch schon in Flensburg gespielt. Ja, also Das sind ja alle Sachen. Das sind ja Leute, die wirklich oberstes Regal sind. Also habt ihr die, wie ihr die zusammengestellt habt, das also nötigt mir allergrößten Respekt. Aber ich habe im Vorfeld natürlich jetzt mich nochmal genau mit der Mannschaft so beschäftigt. Das ist ja wirklich echt eine Truppe, die für Qualität steht. Hast du zusammen mit Christoph Schindler gemacht, oder?
Christoph Schindler sieht dazu, dass alle bezahlt werden und der hat auch sehr hohen Handballverstand, muss man sagen.
Hat er auch selber lange gespielt?
Hat selber lange gespielt und hat mir auch ein paar Szenen jetzt von sich gezeigt, ob ich ihn nicht einsetzen kann. Ich habe unfassbar großen Respekt von Christoph, wo wir mal waren, als ich gekommen bin und als wir damals in Paris zusammengesessen haben und der sagt, wonach er sucht. Und wir haben schnell zusammengefunden und wir reden jetzt über den Handball. Wir ziehen auch sehr oft Gonzalo Miranda, meinen Co-Trainer, dazu, um seine Meinung zu wissen und zu hören. Und der ist, Christoph und ich machen dann die Kommunikation mit den Beratern. Aber er macht die Verträge und macht das mit dem Geld komplett. Ich mache dann Handball in der Halle. Aber es ist schon das, was er hier macht. Und ich glaube, man kann behaupten, er wird den Club besser verlassen, als er ihn vorgefunden hat in Sachen als Geschäftsführer. Und das muss einer unserer Ziele auch sein, weil dass wir mit Schuldenabbau auch geschafft haben, erst einmal europäisch zu spielen. Nächstes Jahr sieht es auch nicht schlecht aus, muss man sagen. Vor 5 Jahren waren wir in der zweiten Liga. Im nächsten Jahr haben wir nicht mal den Ausstieg geschafft. So, das ist sein Verdienst, muss ich sagen. Das ist sein Verdienst.
Das wollte ich gerade nochmal hinzufügen. Ne? Also der Verein lag ja wirklich am Boden und der Ausstieg 2022, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Und ich finde auch dann, dieser Zeitraum ist ja wirklich kurz und drückt nochmal aus, wie viel Gas ihr da gebt und auch Christoph schon dann mit Beginn seiner Tätigkeit als Geschäftsführer gegeben hat. Das finde ich schon wirklich sehr bemerkenswert. Und
Vollgas ohne Bremsen sind wir jetzt unterwegs, die letzten 4 Jahre, muss man sagen.
Ja, und jetzt sind es noch 3 Spiele in der Liga für euch und auf Platz 2 5 Minuspunkte mehr als Flens und 4 Minuspunkte mehr als die Füchse auf Platz 3. Platz 2 wäre sicher Champions League, aber das ist ein bisschen sehr optimistisch, oder?
Ja, wir haben Minden zu Hause noch, die kämpfen ums Überleben. Wir müssen nach Magdeburg und dann kommen die Löwen zu uns. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht irgendwie hoffen, dass Flensburg noch 3 Spiele gewinnt oder alle 4 oder Berlin Spiele oder Punkte jetzt liegen lässt. Für uns ist, als Spieler hätte ich das wahrscheinlich nicht gesagt, aber Platz 4 ist, vor der Saison hätte ich es unterschrieben, muss ich sagen. Ich mache meinen Job sehr, sehr gerne. Ich schaue sehr viel Handball und ich muss sagen, was Magdeburg wieder abzieht, ist absolut Wahnsinn. Die sind so stark und die sind so gut und gefestigt und machen kaum Fehler und sind wieder im Final Four Champions League. Ja. Flensburg hat man das Gefühl, die schießen einfach 40 Tore pro Spiel. Und das, was die da machen, ist unglaublich. Und dann Berliner auch, reden wir von einem Spieler, Gitzel, der nicht nur der Beste ist, sondern Spieler um sich herum besser macht, was ein Lichtlein von ihm profitiert, was Lasse Andersson für eine Entwicklung gemacht hat, wie Milosavljev da ist. Ich sage, ich kann diese Mannschaften, die jetzt uns vor uns stehen, das ist Creme de la Creme vom Handball. Und da sind wir nicht. Aber dass wir auf Platz 4 stehen in dieser Liga, Respekt an meine Jungs und wie die das gemacht haben. Man muss aber auch sagen, wir spielen nicht international. Wir haben sehr viel Zeit gehabt, um zu trainieren und die Belastungssteuerung haben vielleicht weniger auch mit Verletzungen zu tun gehabt. So, wir können, glaube ich, ziemlich glücklich sein mit unserer Platzierung. Und mit Kiel und Lemko hinter uns.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, ihr lauft
und
vor
Lemko, den... Melsungen und Rheinecker Löwen auch, muss ich auch dazu sagen. Das sind alles, das ist so unsere... Vielleicht unsere Liga und dass wir da open stehen, bin ich ziemlich glücklich mit.
Und ihr lauft vor dem THW ein, das muss man auch nochmal doppelt unterstreichen. Du hast eine gemeinsame Vergangenheit, sowohl mit Viktor als auch mit Philipp. Hast da selber Jahre gespielt in einer Weltklasse-Truppe. Was denkst du über den THW? Das würde mich nochmal interessieren, weil die spielen ja wirklich eine wirklich schlechte Saison, muss man sagen.
Für mich, ich habe es immer gesagt, ich war bei Barcelona und Paris, die Fußballclubs sind. Aber für mich ist der größte Handballclub der Welt der THW Kiel. Das war so zu meiner Zeit. Man muss jetzt sagen, auch wenn du sagst, schlechte Saison, wenn Erik Johansson verletzt ist, wenn Elias Ellefsen fehlt und Emil Madsen, das sind ziemlich wichtige Leute. Wenn mir Miros Klurov, Julian Köster und Kai Schmitz wegbrechen würden, dann würden wir nicht auf Platz 4 stehen. Die haben viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich weiß auch nicht warum, weshalb. Da bin ich nicht involviert und bin ich nicht intern genug. So, dass wir vor denen stehen, ist für uns klar unglaublich, aber das ist schon einiges, was die an Verletzungen diese Saison mit Kämpfen hatten. Ich kenne Viktor seit über 20 Jahren, er hat mir Deutsch beigebracht. Ich habe mit Philipp gespielt in Barcelona in Kiel und habe nichts als Respekt für die beiden. Dass die jetzt eine schwierige Phase durchgehen, haben die selber zugegeben. Aber von der Qualität und ihrem Fachwissen bin ich mehr als überzeugt. Und die werden das auch durchstehen. Die kriegen auch keine so schlechte Neuzugänge im Sommer, muss man sagen.
Mit Julian Köster unter anderem.
Einen von dir.
Einen von uns, ja, aber freue ich mich auch für ihn. Das war eine Ehre, ihn lange Zeit trainiert zu haben. Er ist ein überragender Spieler, ein guter Junge. Dann kriegen die einen Markus auch auf die Mitte und die wird ja nicht so schlecht aufgestellt für die Zukunft. Dann kommt Emil Madsen zurück. So, da mache ich mir wenig Sorgen über die. Die wird ja, dann immer noch eine große Rolle mitreden oder Rolle haben.
Das werden sie selbstverständlich immer. Nur hat sich das Kräfteverhältnis in der Bundesliga ein bisschen verändert, muss man schon sagen. Ich finde, der SC Magdeburg schwebt über allem. Wenn du ein Spitzenspiel anschaust, wenn du das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga dir raussuchen würdest, der letzten 2 Jahre, wäre weder der THW Kiel noch die SG Flensburg dabei. Muss man einfach so sagen. Es wäre Magdeburg gegen die Füchse. Das ist ja schon außergewöhnlich, ja. Das ist ja schon so kein Nordspiel.
Aber es ist gut.
Ja, ich finde es auch super. Ich wollte es ja nur mal so auch ein bisschen einsortieren. Ich glaube, sie haben schon nach ganz, ganz oben ein bisschen den Anschluss verloren. Es geht nicht darum, dass der THW Kiel nicht auf Sicht natürlich unter die Top 3, 4 kommen wird, das ist klar. Aber ob sie wirklich jetzt wieder Champions League spielen in absehbarer Zeit, ich meine, die Füchse Berlin werden jetzt auch nicht gerade schlechter mit ihren Neuzugängen, die jetzt in den nächsten Jahren zu ihnen stoßen. Ja, und dann musst du an denen erstmal vorbei. Und Gitzel scheint ja den Endlosmotor erfunden zu haben. Der kann ja scheinbar genauso viel rennen wie du früher. Und geht noch mehr.
Ja, oder mehr. Ich habe nichts als Respekt. Ich sag, der Junge ist, erstmal machst du Videos und dann machst du einen Plan und dann stehst du an der Seitenlinie und du denkst einfach.
Ja, gibt's den zweimal auf dem Spielfeld?
Ah, er ist unglaublich. Und dann ist Lichtlein noch dazu. Aber Gitzel macht alles um sich herum besser. Alles. Und Lasse Andersson.
Der läuft auch besser zurück als die anderen. Jetzt mal ohne Spaß.
Unfassbar. Und das ist, was ich sage. Wenn mir einer sagt, er ist zu gut oder zu müde, um nach hinten zu laufen, dann zeige ich ein Video von Matthias Gitzel oder von Gitzel und ich sage, bist du was? Der hat jetzt 18.500 Spiele in Folge gemacht, über 60 Minuten, im Schnitt 41 Tore pro Spiel und du bist müde oder was? Aber ich sage dir, ist von einem anderen Stern im Moment und spielt einen Handball. Aber du hast recht, Magdeburg, die haben eine mentale Stärke und die haben ihr Spielsystem. Und ich habe unfassbaren Respekt vor wie Benno das da aufgebaut hat und wie die das machen. Und meine Landsleute da, das Gisle und Omar und Elvar und dann mit Felix auf Halb und Saustrup und Hernandez. Es ist einfach eine Weltklasse-Mannschaft. Ja. Berlin genauso. Die sind eine absolute Weltklasse-Mannschaft. Flensburg aber auch, muss man sagen, wenn du hast Grigic, Pitlick, Lasse Möller dafür zwei Positionen, wie die auch attackieren und mit welchem Druck. Und das ist eine sehr, sehr ist hohe Qualität in diese Mannschaften. Das hat Kiel aber auch, in wenn ihre Leute fit sind. Das hat man letztes Jahr gesehen. Aber dass die nicht Berlin oder Magdeburg im Moment sind, kann man schon sagen. Und dann hast du die ausländischen Mannschaften, ob das Aalborg oder Barcelona und West Brem und so. Ja, es ist nicht einfach, aber und da merken wir auch bei uns, dass wir jetzt Vierte sind, gut, aber die Dichte dahinter uns, wo wir letztes Jahr, wir waren Siebter und du hast auch noch mit Lemko zu tun, mit Rhein-Neckar Löwen, mit Melsungen als Beispiel, Hannover auch. Die Liga ist brutal. Und dann haben wir auch gesehen, die Entwicklung von Göppingen, die Entwicklung von Stuttgart kann man auch nehmen. Das ist so eine geile Liga und das macht so viel Spaß, sich jede Woche mit den Leuten hier und die Mannschaften zu messen. Und dann kannst du eine tolle Saison spielen und du bist vielleicht Sechster oder Siebter. Das ist Wahnsinn. Das ist absolut Wahnsinn.
Also ich bin da mit all diesen Argumentationen bin ich bei dir. Ich glaube nur, dass der THW ein Stück weit schon am Scheideweg steht, weil natürlich auch die Sponsoren, dann haben sie auch einen Zweitbundesligist im Fußball in ihrer Stadt, dann sind sie wieder nicht in der Champions League. Euroleague ist ja alles schön und gut, macht ja auch Spaß, aber ich glaube, das ist für den THW Kiel nicht genug, das wird für sie nicht reichen. Sie wollen die Spiele gegen West Brem, sie wollen die Spiele gegen Paris, gegen Barcelona.
Wer will das es
sind
nicht?
Sie auch ja, sie sind es aber die auch Frage, gewohnt.
Du fängst wieder bei Null in August an.
Ja.
Wir brauchen, es muss über was geredet werden. Klar, die sind am einfachsten hier zu nehmen. Die waren früher so und jetzt sind die nicht so. Ich verstehe das. Bin aber froh, dass es auch nicht mein Problem ist und ich werde mich nicht an die Diskussion beteiligen,
wie nein,
es
nein,
bei denen ist. Weil ich kann das hier beeinflussen, hier bei Gummersbach. Weiß aber auch, wie das war letztes Jahr, wo ein Eddie Wiedersohn, ein Julian Köster und Tom Kiesler dann auch das ganze Saison, Eddie und Julian waren 8 Wochen verletzt und wir waren mit 12 Leute hier am Start und mussten durch die Euroleague und die Liga und war auch nicht einfach. Aber wir haben halt, wir kommen halt von der zweiten Liga und das ist, hat sich viel in Gummersbach geändert in Sachen, ja, Demut mit dem Abstieg und wir werden verabschiedet mit 7 Tore Rückstand gegen Göppingen mit einem Applaus in die Kabine, was ich nicht verstehe. In Kiel, Flensburg, Magdeburg und Berlin ist das vielleicht anders. Sind die Erwartungshaltungen etwas höher?
Das zeigt ja nur, dass ihr
höher?
Was aufgebaut habt, das die Menschen auch wirklich honorieren. Ja,
ja,
das ist ja
aber
schon
ich sag
ein
dir,
gutes
das
Gefühl.
wird vielleicht auch nicht lange so bleiben, wenn wir 3 Spiele in Folge verlieren oder 4 oder 5 oder schlecht die Saison starten, dann wird so, wo sind die Gummersbacher erst? Die wollten ja dies und das und wir kennen das Spiel.
Ja.
So, wir genießen den Moment und wir wissen aber auch, wo wir sein können.
Und du hast ja vorhin die Stärke der Liga beschrieben, das geht auch mal ganz schnell. Damit muss man immer
Absolut,
rechnen. Ja.
absolut,
Wenn ich jetzt so
absolut.
eure nächsten 3 Spiele anschaue, so, naja, das ist. Spielt dann in Magdeburg oder die letzten 3, sage ich, dann zu Hause gegen die Löwen und so. Man will es ja dann auch gewinnen zum Abschluss. Klar, logisch.
Keine
Auch nicht
Frage.
einfach.
Nee.
Auch nicht einfach.
Keine Frage.
Und noch einmal zurück zum Anfang, vielleicht, Gogi. 2001 bist du von Island weg, erste Station im Ausland, dann Essen, also tatsächlich 25 Jahre mittlerweile. Viel Reisender im Handball und es gab Stationen, wo du auch nur ein Jahr warst, zum Beispiel in Paris. Jetzt bist du schon seit 6 Jahren Coach in Gummersbach und die Frage ist, ja, wie lange noch? Der Vertrag läuft bis 2027. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Und viele Fans natürlich vor allen Dingen in Gummersbach fragen sich und wünschen sich wahrscheinlich, wann unterschreibt er jetzt seinen Vertrag oder seine Vertragsverlängerung? Was ist die Antwort darauf?
Das weiß ich noch nicht, aber wir brauchen gar kein so großes Thema wie bei DRB im Moment. Wird verlängert, wird nicht. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Letztes Mal habe ich meinen Vertrag im November verlängert. Christoph und ich, wir telefonieren, wir sind in Kontakt und das ist nicht so, dass ich irgendwie auf dem Absprung bin oder wo ich sage, das muss jetzt passieren, ich gehe nicht ohne Vertrag in die nächste Saison. Wir haben null Probleme, wir werden es verkünden, wenn es soweit ist. Ich bin und meine Familie, wir sind sehr glücklich hier in Gummersbach, sehr zufrieden, wirklich. Und wir sind auch stolz darauf, was wir hier aufgebaut haben und ich bin glücklich und froh, mit diesen Jungs arbeiten zu dürfen und mit Christoph auch. Ich weiß, was ich hier habe. Und er hat mir auch gesagt, was er weiß, was er an mich hat. So, wir werden weiterhin miteinander reden. Wann genau, weiß ich noch nicht. Und ich habe absolut gar keinen Stress und Christoph auch nicht.
Und der Weg muss ja noch nicht zu Ende sein, ne? In Gummersbach
Absolut nicht.
mit vielleicht Platz 4 jetzt.
Ich hoffe nicht. Wir arbeiten ja jeden Tag. Aber was ich vorher auch gesagt habe, wie realistisch das ist, dass wir die Mannschaften vor uns angreifen, bleibt abzuwarten, was man wie stark Flensburg sind, wie Berlin und Magdeburg, wie stark die sind. Wir haben so einen kleinen Umbruch. Wir verlieren jetzt Kuzmanowicz geht nach Magdeburg und Julian geht nach Kiel. Die werden in unserer Meinung sehr gut ersetzt, aber mit Leuten, die Bundesliga noch nicht kennen, die auch ein Roganovic ist jung und talentiert und Bioska kommt von Nantes mit Champions League-Erfahrung, hat aber noch nicht in Bundesliga gespielt. Das sind alles Leute, die sich hier einfinden müssen, die an die Bundesliga gewöhnen müssen. Aber wir haben unsere Gerüst steht. Wir haben Leute, die Bundesliga kennen, die Qualität haben und wir werden nicht uns irgendwie sagen, wir geben uns mit Platz 5, 6, 7, 8 zufrieden, sondern wir werden weiterhin hart arbeiten. Wir wollen uns stetig verbessern. Und das ist uns in dieser Saison gelungen, aber die neue Saison fängt bei null an und da muss man einfach schauen.
Und gibt's denn jetzt mal unabhängig von dem VfL und unabhängig davon, ob du jetzt den Vertrag verlängerst, ja, nein, wann und wie und warum, noch etwas im Handball, du hast so viel erlebt, was dich reizen würde oder wo du sagst, boah, das möchte ich gerne noch mal machen, das möchte ich gerne erreichen?
Ja, ich würde natürlich, wie als ich als Spieler war, um Titel mitspielen. Das ist keine Frage. Es ist aber, und in den Champions League spielen, Großturnier mit Nationalmannschaft teilnehmen und so. Aber Erfolg ist für mich jetzt nicht nur Titel zu gewinnen. Ich bezeichne, was wir gemacht haben, den Weg, wir gegangen sind, als erfolgreich. Wir haben uns verbessert. Wir haben Spieler besser gemacht. Wir haben junge Leute zu uns geholt, als wir weniger Geld hatten. Viele davon sind jetzt erwachsen, haben Kinder und werden zu Männer hier bei uns in Gummersbach. Und das macht mich sehr, sehr stolz. Auch das außerhalb vom Handball. Mein Traum ist natürlich, an einem Final Four Turnier mit VfL Gummersbach teilzunehmen. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ob das Euroleague oder DHB-Pokal, das würde ich sehr gerne tun. Aber wenn ich das einmal habe, möchte ich das natürlich nochmal. So, wenn ich sage, ich möchte das Maximale erreichen, aber was unsere Maximale ist, ich weiß noch nicht, wo es ist bei uns hier. Wir sind
Im
verdammt nah an
Leistungssport
unsere.
gibt es ja auch, im Leistungssport gibt es ja eigentlich auch nie das Maximale. Es hört ja nie auf.
Genau,
weil
du
ja
willst
dann
immer
das
mehr und
nächste
das
wieder.
nächste
Du
und
willst
weiter.
ja.
Das macht einen
Ja,
absolut
natürlich.
verrückt.
Und wenn du
Ja.
Champions League-Sieger bist, sagst du, Mann, wie geil wäre das, wenn wir es nächstes Jahr nochmal werden würden. Ist doch
Und das
ganz
war ich
normal.
als Spieler am Ende. Ich
Klar.
hab vielleicht 8 oder 10 Tore gemacht oder habe gut gespielt und dann bin ich nach Hause und ich saß auf der Couch und mein Knie hat geschmerzt. So, ich sage, fuck, ich muss das wieder in 3 Tagen machen. Was muss ich morgen machen, um das wieder
Ja.
losgeht? So ticke ich auch als Spieler. Aber wir sind verdammt nah am unseren Maximum hier in dieser Saison gewesen. Wie es nächstes Jahr wird, weiß ich noch nicht. Irgendwann mal Nationalmannschaft zu trainieren, nicht unbedingt meine. Weißt du, wenn ich sage, wir haben da einen sehr tollen Trainer, ich habe mit so vielen Leuten, die noch da spielen, irgendwann mal eine Turnier mit Großturnier, mit einer Nationalmannschaft teilzunehmen. Ich will es aber nicht im Moment machen. Das will ich auf gar keinen Fall. Ja, was ich weiß, ich bin zufrieden und glücklich in Gummersbach, und ich freue mich auf die kommende Saison. Aber zu sagen, ich bleibe hier noch ein Jahr, noch 5 Jahre, das kann ich nicht, weil ich weiß, ich habe Christoph auch gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er mich irgendwann rausmeißen muss. Und da will ich nur, dass er mich reinholt und sagt, so, das war es, wir geben uns die Hand. Ich sage danke für die Chance, das war es. Da sind wir bei weitem nicht, oder glaube ich nicht, hoffe ich nicht zumindest.
Ja, das darf man
Aber
nicht vergessen, ne? Du hattest ja vorher noch keine einzige Trainerstation, ne? Also direkt sozusagen als
Christoph ist der, mit dir die Chance gegeben. Und deswegen, der ist ja verrückt genug, um mich damals als, er sagt, ich weiß nicht, ob ich dich als Linkshausen oder als Trainer haben will. Und er sagt, lass uns lieber das Trainerding machen. Ich weiß nicht, wie lange mein Knie noch durchhält. Mein Knie war wirklich schon, ja, die letzten Jahre habe ich schon, merke ich noch heute, muss ich sagen. Aber hat sich, ja, war gut für uns beide und läuft noch. Und deswegen,
Toll.
was noch
Toll.
alles kommt, mal
Und vor
gucken.
allem, was du gerade sagst, das sind ja auch sehr realistische Ziele. Und ich drücke euch wirklich, wirklich alle Daumen, Final Four zu erreichen, weil das ist, du weißt du ja auch aus eigener Erfahrung als Spieler natürlich, das sind natürlich absolute Highlights. Das setzt nochmal. Und wir sind ja alles Adrenalin-Junkies. Und da kriegst du nochmal als Trainer nochmal Zusatzadrenalin. Da wirst du das ganze Wochenende nicht schlafen beim DHB-Pokalfinale oder Euroleague oder wie auch immer. Und das sind ja schon Ziele, das werdet ihr in den nächsten Jahren erreichen. Davon gehe ich einfach mal aus.
Ich will es auch für unsere Fans. Ich habe oft zu meiner Frau und meinem Sohn gesagt, wenn wir hier raus aus der Halle gehen, weil mein Sohn spielt auch bei der U15 hier in Gummersbach. Mein Lieblingsmoment ist, aus der Halle rauszugehen und alles ist blau-weiß. Die Kneipen sind voll, die Restaurants sind voll und die Leute sind glücklich. Nicht, wenn wir aber dann verlieren oder schlecht spielen, dann versuche ich irgendwo unter einem Hut oder mit der Kapuze. Nein, die sind höflich und gut. Aber hier in so eine kleine Stadt, das auch zu merken und zu sehen, wie glücklich und zufrieden und wie stolz die Leute auf VfL Gummersbach sind. Das macht mich stolz, einen Teil dazu beizutragen. Und ich sage den Spielern, genießt das. Das ist nicht selbstverständlich. Das sind viele, die unter Druck sind oder, ja, ich sage nicht ausgepfiffen, aber andere Situationen haben. Und das habt ihr, das haben die Spieler geschaffen und geschafft. Und das sind meine Lieblingsmomente, diese kurze 4 Minuten, die ich von der Halle zum Auto gehe und da fahre ich nach Hause und dann geht es wieder an den Computer und das Spiel analysieren. Aber da, dieses Moment sage ich wirklich, das ist es wert. Und deswegen, das macht Spaß.
Wie viele Minuten entfernt von der Halle wohnst du? Ich glaube, du wohnst sehr nah dran, richtig?
Ich
Oder
bin
bist du?
sehr jeden Morgen, ich gehe mit meinem Sohn zur Schule, der geht zur Schule, ich laufe weiter, ich mache mein Training, ich laufe so 20 Minuten oder ich gehe zu Fuß 20, 25 Minuten, habe ich mein
Ja.
Training, habe ich die Energie so ein bisschen raus, bevor die Mannschaft kommt und dann kann ich ruhig die Mannschaft trainieren.
Ja, ein Traum.
Ja, ich muss ein bisschen was.
Für mich war es sehr schön, Gogi, so mitzubekommen, wie du über diesen Sport redest und was er dir gegeben hat letztlich, ne? Die Chance, die Welt kennenzulernen, mit den besten Spielern der Welt zusammenzuarbeiten, mit fantastischen Trainern. Und das ist ja längst noch nicht zu Ende, ne? Das ist ja letztlich das Schöne. Du bist ja am Anfang deiner Trainerkarriere und drückt für mich
Hoffentlich.
au und drückt für mich aus, was dieser Sport einem für Möglichkeiten bietet und auch diese Dankbarkeit, die du offensichtlich hast, war schön zu hören. Das war mir ein
Ach, das
Vergnügen.
möchte ich auch
Aber
nochmal gern
unterstreichen.
für mich auch die Nationalmannschaft. Ich war 20 Jahre lang, habe ich für die Nationalmannschaft gespielt, war Kapitän von einer kleinen Nation. Das ist auch, wo ich sage, das gibt's nur, die All Blacks sagen das so gut. Die sagen, leave the jersey in a better place. So, du kriegst, ich habe die Nummer 9 von der Nationalmannschaft geliehen bekommen oder ich dürfte die tragen. Und meine Aufgabe war, das die anderen Spieler weiterzugeben an einen besseren Platz, als ich die vorgefunden habe. Und so sehe ich das auch bei Gummersbach. Meine Aufgabe ist es, die bestmögliche Arbeit zu machen, um, dass der Club weil ich weiß nicht, ob ihr das seht, das steht ein Jahreszahl hier. 1861 steht in dem
Ja,
Logo vom VfL Gummersbach. Überlegt doch
Wahnsinn,
mal, was ich für ein kleines Ding in die Geschichte von
ja.
diesem Club. Und wenn ich mich zu, was ich über Ego vorhin gesagt habe, trifft auf mich genauso. Wenn ich denke, ich bin der Größte und der Beste, ich muss überzeugt von dem, was ich mache. Ich muss wissen, was ich tun will und wie ich Handball spielen will und die Spieler dazu holen. Aber wenn ich meine, dass ich laufe hier in die Halle oder nach den Spielen, da kommt ein Heiner Brand mir entgegen. Come on. Was soll ich denn behaupten und sagen? Und dann kommen die Leute von früher, die Europameister, Landesmeister in die 60er, 70er Jahre waren, die kommen noch in die Halle bei uns.
Aber
Das sind Leute, die
ich weiß, dass der Heiner sehr, sehr gerne bei euch in die Halle kommt und sehr häufig da ist, weil das wirklich auch genießt, was ihr da macht, weil ihr das
Ja, und er
mit
sagt es auch,
Herz macht.
wenn ihm nicht was gefällt. Und das ist sein VfL.
Ja.
Und ich darf die Mannschaft jetzt leiten und jetzt Trainer sein. Und wenn ich nicht dankbar dafür wäre und ich sagen würde, klar, ist ja selbstverständlich, dann ist das so, wie wenn man keinen Spaß mehr am Handball hat, sollte man aufhören zu spielen. Und das deswegen, vielleicht ist das, weil ich habe zwei Enkelkinder. Man wird dankbarer und mit dem Alter und etwas demütiger, wo man sagt so, der Ehrgeiz ist noch da. Ich will noch gewinnen und Erfolg haben. Aber das wird nicht nur in Titel gemessen. Vielleicht ist das
Nein,
eine
nein,
Ausrede,
nein.
weil ich nicht auf Platz 1 stehe. Ich weiß es nicht.
Nein, aber das wird auch in Entwicklungen gemessen, ganz klar.
Ja,
Und
klar.
das
Aber
weiß
das
man
ist
auch.
das. Aber das ist es doch letztlich, Schwalbe, oder? Diese Mischung aus Ehrgeiz, Professionalität, aber Demut und Dankbarkeit auf der anderen Seite, oder?
Ich finde, ja, hundertprozentig. Und die Dankbarkeit halte ich auch für ganz wichtig. Wenn du morgens aufstehst und weißt, du darfst jetzt eine der besten Handballmannschaften Europas oder der Welt trainieren, und dazu gehören sie, wenn du Vierter in der Bundesliga bist, ist das so. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn du damit deinen Lebensunterhalt verdienen darfst und du darfst dich
Ja.
auch noch ein bisschen dafür feiern lassen, was ja auch richtig ist,
Ja.
das muss
Ja.
alles zu einer großen Dankbarkeit führen. Das ist so. Und wenn du da nicht dankbar bist, dann bist du der Falsche an dieser Stelle. Wobei ich mir auch im Klaren darüber bin, wenn du oben bist, dann triffst du nur auf Menschen, die diese Dankbarkeit auch spüren. Weil das gehört für die als Antriebsfeder für die ganz Großen auch dazu. Das ist so.
Auf jeden Fall. Auf jeden
Dann
Fall.
stelle ich mir als letztes natürlich nochmal die Frage, ob es irgendwann die Situation geben könnte, wo Schwalbe nochmal an seiner 0-3-Bilanz gegen dich arbeiten kann.
Ja. Schauen wir mal,
Würde
wer
mich
weiß.
freuen.
Wer weiß, wer weiß. Aber da gibt es richtig
Es tut
Alarm.
sich viel im Handballwelt, oder?
Ja, wer weiß. Es ist immer eine Möglichkeit da.
Bist du
Aber
so
das, was mir wirklich leid getan hat, war das Pokalspiel. Das hätte ich gerne gewonnen. Wie
Ja.
mein Kleiner den 7 Meter verworfen hat, das fand ich echt ein bisschen schade. Zumindest hätte man in die Verlängerung reingehen können. Aber gut, so
Auf
ist
jeden
das.
Fall, das war auch einer dieser Tage, wo man denkt, so, okay, dieses Spiel ist nie zu Ende. Das gab, ich glaube, ihr hattet 11 7 Meter an den Tag
Ja,
bekommen. Ihr habt
richtig,
uns wirklich
richtig.
auseinandergenommen in die
Und
Abwehr
der
und
Kleine hat 7 Stück reingemacht.
ja. Nee,
Den
und
achten hat er nicht mehr
ja.
reingemacht. Na gut.
Ich würde es dir irgendwann mal gönnen, wenn es um nicht allzu viel geht. Dann würde ich mich für dich freuen. Nein, aber hat
Aber
immer
wir
wieder
sehen
Spaß
uns,
gemacht.
Gorgi, wir sehen uns auf jeden Fall und genieß die Zeit. Geh sie genauso an, wie du es beschrieben hast. Sehr, sehr sympathisch und demütig. Genauso so soll das sein. Aber genieß es auch, denn es ist schon außergewöhnlich, wenn man so ein Leben leben darf. Und vor allen Dingen, was du auch gesagt hast, wenn es deiner Familie gut geht, das ist das Entscheidende. Denn alles ist nichts ohne, wenn es den Lieben gut geht. Also es muss den Lieben schon gut
Absolut.
gehen, keine Frage.
Das ist absolut. Da steht meine Frau voll dahinter
Ja.
und jetzt ist gleich, fahre ich gleich mit meinem Kleinen zum Fußballtraining. Das kann ich mir
Dann
immer
mach
noch
das.
gönnen. Ja, ich habe letztes Jahr nur einmal, aber das Saison davor habe ich die Mannschaft von meinem Kleinen bei Handball hier bei VfL ab und zu mal auch trainiert. Da merkt man auch, so, es geht nicht nur hart zu wie im Profibereich. Das gibt auch macht auch
Nein, nein,
Spaß mit
nein. Es gibt noch ganz
Jungs in
viele
der Halle.
Facetten. Es gibt
Klar,
noch
auf jeden
ganz viele
Fall.
Facetten.
Auf jeden Fall.
Es war uns ein großes Vergnügen, mit dir Zeit zu verbringen. Vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast für die erste
Gerne,
Sieben
gerne.
und
Hat
alles
Spaß
Gute für
gemacht.
dich. Schön.
Danke
Ich bedanke
gleichfalls.
mich auch
Mach's
recht
gut.
herzlich. Grüß bitte alle lieb und viel Erfolg, lieber Gorgi.
Danke, danke, Jungs.
Dankeschön.
Ciao,
Tschö.
ciao.
Ciao.
Schwalbe, ich finde, da hat jemand gesprochen, der einfach diesen Sport liebt und versteht, oder?
Genau. Also er liebt Handball, er liebt Sport allgemein, glaube ich. Das ist ja, hat man ja auch gemerkt, dass er auch nach anderen Sportarten ein bisschen guckt. Und mit den All Blacks und so. Also er nimmt sich schon aus allen Sportarten auch so sein Ding. Also, wie sagt man so schön, Vollblutsportler, aber natürlich auch große Dankbarkeit haben wir auch zum Thema gehabt. Und natürlich für uns jetzt als Zuhörer unglaublich spannend, was er da alles erlebt hat und wo er überall war. Das ist
Ja.
schon ein erfülltes Leben, würde ich mal sagen.
Ja, total. Und das macht halt der Sport. Nicht nur der Handball, sondern auch viele andere Sportarten bieten Menschen diese Möglichkeit, ein
So.
erfülltes, zufriedenes
Ja,
und privilegiertes Leben zu haben.
und er hat natürlich auch eben so in den Sätzen klang natürlich auch immer an, dass es auch nicht immer so einfach ist. Es ist nicht immer so, dass das Wasser nur runterfließt, fließt doch mal hoch oder wie auch immer. Wenn du da umziehst mit Teenager-Kindern von einem Land ins andere und musst das und das, da ist nicht jeder Tag Sonnenschein. Ich habe das zwar nur in Deutschland gemacht, aber dann wachst du morgens in der Stadt auf, da kennt dich jetzt erstmal keiner. Ja, da wartet keiner auf dich und will abends mit dir grillen oder was weiß ich.
Ja.
Da musst du dich bewegen, da musst du was machen. Und auch diese Erfahrung, finde ich, ist auch für den einen oder anderen relativ wertvoll. Und er hat es ja auch so zum Ausdruck gebracht, dass die Kinder heute das toll finden und damals fanden sie es, glaube ich,
Ja.
eher so semi.
Ja. Ja.
Schön war's.
Ja, danke gleichfalls, Wiederhören und schöne Grüße an euch da
Jo.
draußen.
Ciao, ciao.
Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.